In dieser Ausgabe von unserem Podcast «Gang go lose» rede ich mit der Tontechnikerin Lina Brechbühl über...
Über kleine Bühnen, grosse Bühnen, alternative Konzerte und Wohnformen. «Gang go lose».
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem Podcast «Gang go lose». Den Podcast findest du wie immer auf deiner Lieblingspodcast-App und mit Bild und Ton auf YouTube. Und wenn du auf YouTube zuschaust, dann siehst du, dass vis-à-vis von mir im Zoom-Meeting ein Gast sitzt. Hallo, wer bist du?
Hoi, Nicola. Ich bin Lena. Ich bin Tontechnikerin, live, vor allem hauptberuflich. Und Projektleiterin, Studentin, Selbstständige. Das ist so ein bisschen der Umriss von was ich im Moment so mache.
Das klingt schon nach sehr viel. Was du in all diesen verschiedenen Sachen machst, das hören wir nachher noch ein bisschen genauer. Aber zuerst fangen wir den Podcast wie alle anderen Podcasts auch mit der Kategorie «Was schaust du?», was darum geht, dass es unsere Gäste einen Tipp aus Kultur, Unterhaltung mitbringen. Hast du etwas überlegt?
Ich habe etwas dabei, ja. Ich habe zwar gerade den Eindruck, du tönst leicht abgelöscht. Darum, wenn ich jetzt so mit dem...
ich tön leicht abgelöscht?
Ja, ein bisschen. Du bist so...
Sorry.
Nein, aber schau, vielleicht... Nein, ich habe das Gefühl, du hast den Satz einfach schon häufig gesagt.
Das habe ich schon häufig gesagt, ja. Das stimmt.
Hey, ich habe einen Comic dabei. Ich bin im Moment mega im Comics-Fieber. Also bin ich auch sonst, aber im Moment nehme ich mir auch wirklich Zeit zum Comics lesen und anschauen. Und ich habe jetzt gerade einen Tipp bekommen und ich bin schon fertig und es heisst «Der arabische Frühling». Es sieht so aus. Ist dabei. Und
kannst du schnell für die, die nur hören und nicht schauen, beschreiben, was man sieht auf dem Cover von dem Comics?
Ja, klar. Es ist eigentlich, sind Handzeichnungen. Obendran ist mit schwarz-weiß gross mit groben Gesichtern General und Regierungschefs von diversen arabischen Ländern aufzeichnet oder nordafrikanischen Ländern. Und unten dran ist noch ein Panzer, wo ein paar Leute drauf um, ja, eigentlich fast schon tanzen. Das ist ein bisschen absurd und auch so ein bisschen feiern. Es sieht auch ein bisschen aus, als würden sie singen. Sie haben so die Arme in die Höhe gehabt. Voll. Ja, der Comics, wie schon jetzt kurz beschrieben vom Titelbild, es ist eigentlich so ziemlich genau da. Es sind verschiedene Kapitel drin und die einzelnen Kapitel beschreiben so ein bisschen die Aufstände der einzelnen Länder. Also es ist ein Kapitel Tunesien, dann Ägypten, es hat auch eins über Israel, Gazastreifen. Und ja, es beschreibt eigentlich so ein bisschen, was in diesen Jahren vom arabischen Frühling passiert ist. Und es gibt auch einen mega guten Überblick, so was in Rolle gebracht hat und was es eigentlich für die Leute, die dort wohnen, bedeutet und wieso sie überhaupt in so eine Situation gekommen sind. Und ich finde es wirklich ein mega aufklärendes Buch, ohne dass es jetzt irgendwie mega schulbuchmässig wirkt, aber es ist trotzdem wirklich sehr spannend. Und es ist mit Bildern, also Comics gezeichnet, was auch noch alle einen mega guten Eindruck vermittelt, was eigentlich passiert. Also sehr zu empfehlen für alle, die sich ein bisschen weiterbilden wollen.
Werden einzelne Protagonisten und Protagonistinnen begleitet in den einzelnen Geschichten oder ist es mehr so ein bisschen allgemeiner gehandelt?
Ja, es kommt ganz darauf ab. Teilweise bei Ländern, also wer vor allem auch Protagonisten sind, sind die Regierungschefs, die werden immer auch stark ins Visier genommen, aber sonst hat es auch teilweise einzelne Geschichten, also gerade von also ein paar Attentäter, die halt wie so ein einschneidendes Attentat begangen haben oder sonst eine Handlung, die wie Verschiedenes nachher in Rolle gebracht haben von einem Land. Also dort werden schon einzelne Geschichten erzählt und teilweise aber auch allgemein, zum Beispiel von einem Volkesstamm oder ja, genau so.
Du bist nicht die Erste, die auch Comics als Tipp mitbringt. Das ist in letzter Zeit häufiger passiert. Ich finde das noch interessant. Und häufig sind es nicht, nicht unterhaltsame Comics, wenn ich dem das so sagen darf, oder fiktionale Comics, sondern häufig sind es tatsächlich so quasi Sachbücher in Comicsform, ist mir jetzt aufgefallen. Also yeah. Jemand... hat mal, Karin Imbach hat einen Comics mitgenommen, wo es ums Finanzsystem gegangen ist. Du jetzt das und noch jemand hat auch einen anderen Comics, da ist auch um etwas gegangen. Jetzt habe ich dummes vergessen, um was. Also ich glaube, entweder ist es ein Zufall oder es ist tatsächlich vielleicht im Moment gerade ein bisschen am Kommen, dass man so ein bisschen komplexe Sachverhalte in Graphic Novel verständlich überbringt.
Ja, vielleicht. Cool. Ich weiss nicht, ich kenne mich da zu wenig mit Trends von Comics aus. Ich tue es wirklich einfach mega gerne konsumieren, blöd gesagt. Aber es ist lustig, ich bin jetzt gerade, also ich habe das fertig und ich bin jetzt an einem neuen Comic dran und das ist auch ein politischer Comic, der geht um Birma und so eine Familie, die für einen Entwicklungseinsatz auf Birma zügelt für ein Jahr. Und ja, aber es ist auch, also es geht auch in die Richtung, aber ich finde es mega wichtig halt und ich finde es eine sehr einfache, simple Art, so ein schweres Thema überzubringen. Ja.
Bist du jemand, der in seiner Freizeit Mühe hat, dann abzuschalten und rein zu konsumieren? Oder ist es jetzt Zufall, dass das und auch der neue Comic so ist, beides auch eher Sachbücher oder Sachinhalte sind? Also das ist ja dann auch nicht nur Entspannung und nur Unterhaltung, sondern es ist auch dort irgendeinen Hintergrund, einen Mehrwert dabei.
Ja, also ich finde es also entspannend und irgendwie so negativ, so wird's, als würde es mir irgendwie am Arsch vorbeigehen, die Themen, aber mir hilft es mega fest, mich abzulenken von anderen Sachen. Also wenn ich viel los habe sonst oder viel am Arbeiten bin, dann kann ich komplett in etwas eintauchen und ich kann mega gerne sachliche Sachen, wo gut, also und rationales irgendwie und das macht für mich mega viel Sinn und durch das kann ich wie so komplett irgendwie wie so ein Raster weg tun und mich in einen Comic vertiefen oder in ein Buch und dann mache ich das und durch das kann ich wie die Arbeit auch vergessen und das ist mega gut für den Moment, also bezüglich abschalten so.
Jetzt hörst du, danke für den Tipp. Wer ist der Autor oder die Autorin?
Hey, ja, ich bin mir nicht ganz sicher, wer zeichnet und wer der Autor ist, aber es ist da der Cyril Pommes drauf. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ja, also mit einem M Pom, vielleicht spricht man es auch Pom aus. Und Jean-Pierre Filiou. Also sind genau, einer davon ist wahrscheinlich der Autor und der andere ist der Comiczeichner. Aber ich habe die beiden nicht wirklich ausgecheckt, also ich weiß nicht, welcher von denen jetzt.
Und der Titel des Buches ist «Der arabische Frühling», dass man das noch einmal genannt hat.
Nein, ja. Oder «Le Printemps Arabique». Also ist französisch eigentlich, genau.
Super, danke für den Tipp. Du hast gerade gesagt, dass das als Ausgleich zu deiner Arbeit und das ist eigentlich gerade ein mega guter Übergang zu deiner Arbeit. Du hast im Einstieg ja gesagt, was du alles machst. Erzähl mal, was machst du genau? Du kannst das als erstes auswählen, wo du willst und uns ein bisschen einen Einblick geben in deinen Alltag, in dein Arbeits- und Berufsleben.
Ja, ich fange mit dem an, was ich heute gemacht habe. Ich war heute im Treibhaus in Luzern. Das ist das Jugendkulturhaus der Stadt. Im Tribschen Quartier hinten und ich mache dort seit dem Januar die technische Leitung. Und ja, heute habe ich zwar so Medium-Technik gemacht, heute habe ich vor allem an der Bar ausgeholfen, wir hatten Flomi gehabt, es war mega schön gewesen, so mit der Sonne und vielen Leuten und es war richtig schön gewesen, mal wieder ja, verschiedene Leute in unserem Haus zu haben nach dieser Lockdown-Zeit. Ja. Das mache ich einerseits und
darf ich da schnell einhaken? Was beinhaltet die technische Leitung im Treibhaus? Also was gehört da zu deinem Berufsalltag?
Ich bin einerseits Teil vom Leitungsteam, also das Gremium, wo wir über also diverse Entscheidungen über das Haus fällen. Und dann tue ich aber auch infrastrukturtechnische Unterhalte. Das ist zum einen die Bühne, der Aktionsraum und auch sonst diverse technische Sachen, was sonst noch ums Haus läuft, im Garten oder in den Beiz vorne. Und ich mache Einsatzplanung, also Personal. Ich tue auch neue Leute ausbilden. Also wir haben immer wieder neue Praktikanten, Praktikantinnen, die bei uns zum allerersten Mal häufig in der Technikluft schnuppern. Und das ist mega schön, immer die einzuführen. Und ja, dann natürlich teilweise auch oben Betreuung. Also einerseits macht das unser Technikpool. Wir haben im Moment rund 23 Techniker und eine Technikerin in unserem Pool. Und ja, teilweise machen wir das miteinander und teilweise machen sie das selbstständig. Genau.
Wie viel Prozent bist du dort angestellt als technische Leitung?
50%. Das ist eigentlich auch gerade gut. So, im Moment arbeite ich zwar ein bisschen mehr, aber das ist gerade noch wegen der Umstellung von zu haben, wieder offen haben. Ist gerade mega schwierig zu planen. Aber eigentlich 50, ja. Es ist auch gut, dass ich dann noch Zeit habe für andere Sachen und dass wir das Haus auch nicht verleiden. Dass ich genieße es mega temporär zu arbeiten. Oder nein, nicht temporär, Teilzeit.
Teilzeit? Nein, ja, temporär ist
nein, temporär
beschränkt.
Ist Zeit, ja. Nein, Teilzeit. Und ja, da habe ich mir noch Zeit, um selber Shows zu machen und andere Projekte.
Mhm. Ja. Genau, erzähl doch mal von dem. Also 50% Treibhaus und dann die anderen 50 setzen sich wie Wietze.
Hey, eigentlich habe ich noch ein fixes Pensum von 15% als Projektleiterin von der Sprungfeder. Sprungfeder ist der Bandnachwuchswettbewerb von der Zentralschweiz eigentlich. Und ja, das ist auch ganz frisch. Das habe ich jetzt dort am 1. April bin ich dort und mache jetzt das Jahr meine erste Ausgabe. Und das ist ganz neu für mich. Also wirklich, ich meine, ich komme aus der Live-Technikbranche und von Musik und ich habe eine grosse Ahnung von wie Konzerte ablaufen, aber wirklich die grobe Konzertplanung von was es eigentlich heisst, hey, ein Konzept und ein Budget aufzustellen, das irgendwie bei den Stiftungseingaben anzugeben, alles mögliche an weiter Leute zusammenzutrommeln und damit nachher wirklich so ein Projekt kann stattfinden, mehrere Events und auch mit Preisen und Vereinbarungen und so. Ja, es ist mega spannend und ich komme voll auf die Welt. Es gibt wirklich viele Sachen, die ich überhaupt nicht gewusst habe vorher. Und es ist mega cool, wie die Möglichkeit zu haben, das gerade innerhalb von einem Projekt zusammen können auszuprobieren und gerade auszuleben. Voll. Ja.
Und dann noch?
Und dann noch? Dann bin ich noch, also dann mache ich noch technische Betreuung machen von Bands. Das heisst, ich gehe mit Bands auf Touren und mache dort den Mix, teilweise FOH, das ist Front of House, also eigentlich vor der Bühne.
Dort, wo das Publikum und steht.
Dort, wo das Publikum steht, genau, den Mix machen fürs Publikum. Oder teilweise mache ich auch Monitoring-Mix, das ist auf der Bühne und dann mische ich die Monitore für die Bands. Genau, ja, und dort habe ich mehrere Bands, die ich betreue, wo je nachdem, wie es aneinander geraten, ich mit denen auf Tour gehen oder jetzt für den Sommer sind es alle einzelne Konzerte an Festivals oder Bandproben. Ja, und das sind eigentlich die letzten 100%. Nein. Nein, es ist ganz unterschiedlich. Manchmal ist das halt zeitintensiver, so eine Woche, zwei, 150% und dann aber wieder nicht. Es ist mega unberechenbar.
Wann ist die Hochsaison von der Konzerte? Ist das eher der Sommer mit dem Festival oder eher der Winter mit den Club-Shows?
Hey, ich meine, Festivals sind eigentlich mehr so einzelne. Wenn eine Band gut kann booken, also gut kann booken, wenn es sich einfach auch gut ergibt, dann haben sie vielleicht 3-4 Festival-Shows noch am Stück und dann kannst du wie so eine Mini-Tour machen. Und es lohnt sich auch, wie so miteinander zu reisen und es kommt auch ein gutes Feeling miteinander auf. Aber eigentlich sind es schon einzelne Shows und es ist manchmal auch einfach anstrengend, weil du dann doch recht weit reist für nur eine Show und dann am nächsten Tag auch wieder zurückreist oder noch in der gleichen Nacht. Darum würde ich eigentlich sagen, ist die Hochsaison eigentlich im Herbst, so wie ich es wahrgenommen habe. So Herbst, wo Touren stattfinden, teilweise auch im Frühling und dort hast du halt wirklich mehrere Wochen am Stück unterwegs sein, teilweise.
Mit was für Bands bist du unterwegs gewesen oder bist du aktuell unterwegs als Technikerin?
Ja, das grösste und Hauptding eigentlich ist Faber, wo ich Monitormix mache. Und dann jetzt neu ergeben auf diesen Sommer ist eigentlich noch mit Gina Ette, Komponistin und Musikerin von Basel. Und dann noch mit Film 2, Luzerner Band. Und noch mit Sophie Hungerfaber und Dino Brandau, ist so ein Trio. Die haben im Lockdown letztes Jahr in der Roten Fabrik haben wir ein Album aufgenommen. Und, oder, also sie haben dort geprobt und haben nachher das Album aufgenommen. Und dort konnte ich letztes Jahr schon ein paar Shows machen und wäre auch die Idee, jetzt dieses Jahr noch ein paar Festival-Shows mit ihnen zu machen. Voll. Und ich bin auch, wenn ich an die Shows denke, es ist mega cool und es ist so viel geplant, aber trotzdem kann ich es wie nur so mit einem Auge quasi so weit voraus schauen und die andere Seite ist so mega zeitgespalten. Hey, was passiert eigentlich diesen Sommer? Wird irgendetwas möglich sein? Ja, es ist, ich kann es irgendwie noch nicht so ganz realisieren, dass es wirklich so kann abgehen kann, weil letzten Sommer war es auch schon so geplant und dann ist quasi alles, fast alles ins Wasser gefallen. Ja.
Was sagt dir das Gefühl? Wird es eher möglich sein, das Jahr oder nicht?
Ich glaube, ein paar Sachen werden schon möglich sein. Es hat auch viele Festivals, die sich mega vorbereitet haben auf das, die quasi Corona-konforme Shows machen wollen. Wo auch mit den momentanen Massnahmen möglich werden sein. Und ich denke, sie werden noch ein bisschen gelockert auf den Sommer. Also ein paar Sachen wird es schon geben. Ich frage mich halt wirklich einfach so, wie... Es bleibt halt immer mega fest das Gefühl von, ah, man muss vorsichtig sein und das kann man nicht und Abstand und nicht konsumieren. Und es ist irgendwie so ein bisschen der Kreis und irgendwie auch so ein bisschen das Teuflische, das an diesen Konzerten haftet, wo irgendwie so, wow, das ist irgendwie das Erste, was verboten wurde oder eine der ersten Sachen und irgendwie auch das Letzte, das aufgeht wieder. So, als wäre das irgendwie der grösste Brandherd von der Ansteckung. Und das finde ich manchmal mega absurd. Ich verstehe einfach die Massnahmen wirklich teilweise nicht gut. Mhm.
Wie kommt es, also wenn ich da die Bands höre wie Faber und Sophie Hunger, wie kommt es, dass du, oder wie bist du da reingekommen? Also es sind ja recht grosse Schweizer Bands. Wie sind die auf dich oder wie bist du auf sie zugegangen, dass das zustande gekommen ist?
Hey, ja, mit Faber hat es eigentlich so ein bisschen angefangen und das war recht cool gewesen. Das ist so vor 2 Jahren passiert, wo sie als Band eine Zusammenarbeit hatten mit dem Luzerner Theater, wo sie Frank Zappa und The Hill gezeigt haben. So auch Co-Produktion oder, nein, nicht Produktion, aber so eine Zusammenarbeit mit dem B-Sides Festival gewesen. Also sie haben quasi die Bühne vom B-Sides früher aufgebaut und dann das Theaterstück können schon auf der Bühne aufführen. Und dann, ja, sind die einfach alle für mehrere Wochen für Proben und für Konzerte in Luzern gewesen und dann habe ich die kennengelernt. Und eigentlich der Pianist, der Silvan, der kommt eigentlich auch von Luzern und da habe ich vorher schon gekannt und ist jetzt neu, seit dem Dienstag, bin direkt die Nachbar, ich sehe jetzt gerade zu ihm über ins Fenster und das zum Thema Work-Life-Balance. Ja, nein, voll, also ihn kenne ich gut und dann war es einfach so gewesen, dass sie einen neuen Monitortechniker, Technikerin haben wollen. Und mich angefragt und ich wirklich so, oh Gott, ich habe eigentlich keine Ahnung. Und wollte schon ein bisschen Nachsicht haben mit mir. Ich weiss da noch nicht alles von Anfang an. Und sie sind es mega cool gewesen und gefunden, hey, ja, voll geil, scheißegal, kommst du einfach mal mit. Mhm. Und dann hat es voll gepasst, so auch vom Menschlichen her. Und noch dies noch habe ich reinwachsen und auch einfach mega eingenördet, was ich muss wissen für die Position, dass ich sie gut supporten kann irgendwie. Und dann ist das gut gegangen. Toll. Aber am Anfang schon noch. Ich habe dort sehr tief geschlafen, dann in der Nacht. Das ist wirklich so, also ich habe mich einfach so fest müssen konzentrieren und ja, war mega auf Nadeln gewesen, so in dieser Zeit. So, ich habe angefangen mit Festivalsommer und irgendwie wir hatten eine kleine Show in Mannheim, glaube ich. Also Show klein, so in einem Zelt vor vielleicht 1000 Leuten oder so. Und nachher die zweite war einfach am Southside Festival irgendwie auf der zweitgrössten Bühne, glaube ich. Und es war einfach brutal gewesen. Also ich habe dort überhaupt nicht gespürt. Und ich habe es auch nicht wirklich realisiert, dass das eigentlich passiert. Und ich mache bei ihnen auch Monitortechnik und bin auf der Bühne gestanden. Und dann schaust du halt auch so ins Publikum und einfach so, hey, ist das überhaupt wahr? So kann das sein? Irgendwie gerade mega absurd. Lieber nicht zu fest nachdenken, okay, ich muss auch noch einen Job machen.
Ja. Mega cool. Was, wenn du zurückdenkst, was ist so das coolste Erlebnis gewesen als Technikerin on the road? Für dich? Wow, oder weißt du, so ein mega prägendes vielleicht auch. Also das Southside klingt schon recht cool.
Ja, ich meine, das ist vor allem die Grösse von der Bühne, die mega imposant ist als Festival. Das habe ich jetzt nicht so mega gefühlt. Aber ich glaube, was mich immer wieder überrascht und mega flasht, ist einfach, meine, du bist im Backstage und eigentlich mit allen anderen Bands auch an dem Festival. Und das ist ja genau irgendwie das Krasse an Festivals, dass es mega gemischt ist. Es sind Newcomer oder kleinere Bands darunter zusammen gemischt mit grösseren Acts. Und du kommst einfach in Kontakt mit denen und redest vielleicht ein bisschen und dann bist du im Nachhinein so, oh mein Gott, mit wem habe ich jetzt da gerade geredet? Zum Beispiel dort auch irgendwie, das ist die allererste Show gewesen, eben vor, das noch vor dem Selbstsein. Und das ist irgendwie, kann ich 2 Stunden vor unserem Auftritt oder so, hat Kay Tempest gespielt auf der Bühne und für mich ist das einfach so gewesen, was, oh mein Gott, sie hat dort gerade das geniale Album rausgebracht und ja, voll. Dort habe ich auch so für einen Moment so, oh mein Gott, das ist wie so gerade, das war so ein bisschen der Moment für mich, wo ich gemerkt habe, okay, das ist voll geil und ich habe ja auch einfach andere mega gute KünstlerInnen auf der Bühne erleben. So. Mhm. Ja, voll. Aber sonst ist natürlich auch einfach der Austausch mit den anderen TechnikerInnen. Also das ist auch mega wertvoll und häufig sind die eigentlich sehr offen, vor allem andere TechnikerInnen von der Band und dann fragen sie auch, was hast du so da und mit was schaffst du? Und da passiert mega viel Austausch und die triffst du vielleicht irgendwann später wieder im Jahr oder bei einem anderen Festival und dann ist es mega gaudi, weil du eine Freude hast, weil sie am anderen Ende des Landes wieder triffst. Und das ist auch recht geil. Und dann so, ja, wie ist die Zwischenzeit gegangen? Ah, hast du das Gear mal ausprobiert? Ja, ist so halb gegangen. Ja, das ist mega cool. Also ich weiss nicht, ob das bei allen so ist, aber bei mir ist einfach krass, also es gibt auch mega wenig weibliche Technikbetreuer, Betreuerinnen von Bands und darum sowieso, also ich meine, es trifft so viele Leute an diesen Festivals und es ist einfach so, stellst du dich jemandem vor, ja, okay, und keine Chance, wieder vergessen, vielleicht für einen Abend und dann weg. Und bei mir ist halt schon so, dass die Leute einfach dann sind, ah, du bist die von Faber, ja, ah, hoi Lena und so. Und ich so, fuck, von wem bist du und wie heisst du? Ups. Und das ist schon cool, weil sie mögen sich nicht mehr daran erinnern, wer du bist und hast voll den Support. Und sie sind jetzt eigentlich, also ich habe immer meistens oder häufig wirklich positives Feedback bekommen von ihnen auch. Das ist cool. Voll.
Ganz eine technische Frage, wenn du sagst, was für Gear, also wenn ihr euch über das Gear und so austauscht, nimmt man da das eigene Gear mit? Also gerade als ein Festival in Southside, also ein grosses Festival, ist dort nicht einfach per se schon mal etwas auf der Bühne rum und du musst mit dem arbeiten, was dann rum ist? Also hast du wirklich auch noch selber Zeug dabei, wo du dann mitschleppst? Oder wie ist das? Wie funktioniert das? Habe ich keine Ahnung.
Ja, schon gut. Ja, also es ist schon so, es hat natürlich immer eine Infrastruktur am Festival, also die ganze Anlage, PA, Lautsprecher stehen, sowie Verkabelung, Pult, Mikrofon, das gesamte Equipment ist eigentlich dort. Das Ding ist einfach, dass wenn du mit der Band an mehreren Shows bist, meine, jedes Pult hat so seine eigenen Tücken und es gibt verschiedene Firmen, Marken und die Pulter sind wieder neu aufgebaut und eigentlich hast einfach einen fucking Stress an diesen Festivals. Du kommst hin, der Changeover ist irgendwie eine halbe Stunde. Das heisst, die andere, also Changeover ist wie die Zwischenzeit von der einen Band zu der anderen. Das heisst, die andere Band hat eine Viertelstunde Zeit zum Abbauen und wir eine Viertelstunde Zeit zum Aufbauen. Das Ding ist, wir sind irgendwie eine 5-köpfige Band mit einem ganzen Drumset, nein, 1,5 Drumset und irgendwie ein fucking Keyboard-Borg und sonst noch Gear auf der Bühne. Das muss zuerst aufgebaut werden, mikrofoniert und dann noch einen kurzen Soundcheck und das innerhalb von einer Viertelstunde. Und das ist einfach ein massiver Stress. Das heisst, wenn ich dann noch ein neues Pult habe, wo ich vielleicht noch nicht so gut kann und nicht so safe drauf bin, dann ist einfach Zeit verloren und dann bist du nicht ready um diese Zeit. Und wenn du nicht anfängst bei dieser Zeit, die dir gegeben wird, dann wird dir einfach die Zeit von deinem Set gestrichen. Und das wünsche ich mir nicht für die Band, das will ich nicht, weil am Festival hast du eh nicht irgendwie deine 2-2,5 Stunden, die du spielen kannst, vielleicht maximum eine Stunde. Also außer du bist Primetime und ja, mal, da kannst du schon sein, dass du länger spielst. Aber jetzt einfach an diesen gängigen Mainstream-Festivals. Voll und darum ist es einfach von Vorteil, wenn du dein eigenes Material dabei hast, weil dann geht es einfach schneller und das ist die Zeit, die du brauchst, wirklich.
Also das eigene Material heisst in dem Fall dann dein eigenes Pult?
Genau, ja. Also wir haben auch zwei Pulter dabei, eins für FOH und eins für Monitoring. Mhm. Sowie wirklich auch die gesamte Verkabelung und das Mikrofon selber dabei. Ja.
Spannend, das habe ich nicht gewusst. Ich bewege mich halt mit unserer
Wie
Band.
Wie machst du das, wenn du an einen neuen Ort gehst?
Ich zum Filmen? Oder
an
ich
Set
mit der
kommst,
Band?
Dann hast du auch dein eigenes Material dabei.
Natürlich, ja. Aber ich mit der Band bin froh, wenn es überhaupt einen Techniker rum ist, hat und ich nicht noch selber muss auch noch irgendwie ein mischen, während ich schon am Spielen bin. So.
Ja,
ich bewege mich in diesen Sphären. Also von dem her ist das andere ist für mich Luxus zu hören, dass es auch so ging. Vielleicht habe ich aber jetzt einfach die Ansprüche, dass ich das auch so will.
oh mein Gott, ja, also ich meine, schlussendlich ist es ja einfach mega eine Budgetfrage, so mega darauf ab,
genau.
Ob du dir das kannst leisten, wie viel du bekommst und ob du das kannst einplanen kannst. Ich glaube, ab dem Punkt, was du dir kannst leisten, lohnt es sich auf jeden Fall.
Was verdienst du als Technikerin an einem Gig?
Wow, das ist mega unterschiedlich. Es kommt auch darauf an, ob ich Local Support mache, ob ich irgendwie fix, manchmal arbeite ich auch fix an einem Festival und du eigentlich die Bühne betreue, oder ob ich mit der Band mitgehe. Und ich meine, also ich persönlich, ich glaube, das machen alle so, gehen mega fest auch darauf ein, was die Bands verdienen und können dann so ein bisschen Gage verhandeln. Also bei mir geht das von gratis bis momentan ist das Maximum, glaube ich, wo ich so 450 pro Abend bekommen habe. Aber also es ist wirklich mega in dieser Range. Und es ist eine Band, manchmal einfach eine befreundete Band, wo ich unbedingt helfen will, weil sie irgendwie am Arsch sind, weil sie kein eigenes Equipment haben, weil sie an einer Hochzeit spielen, wo nicht mal ein PA hat oder so, und dann kann ich mein Material mitgeben und dann mache ich das auch mega gerne. Aber für mich muss das mega fest in einer Balance sein, zu denen Gigs, die bezahlt werden. Voll. Und ich meine, die, die ich unbezahlt oder für weniger mache, das mache ich auch nur, ja, weil ich die einfach Bands oder die Musik irgendwie voll geil finden, geile Siechen, die auf der Bühne stehen. Oder Siechinnen, wenn das das Wort ist.
Gute Frage, was ist das Äquivalent zu Siechen?
Ist Gute Frage. Ja, voll. geile Menschen.
Ja, genau. Und die Erfahrung, die du da sammelst auf all diesen Bühnen von der Welt, die gibst du jetzt auch als Projektleiterin von der Sprungfedern weiter an junge Bands, junge Nachwuchsbands? Oder was hat dich dazu bewogen, den Job bei den Sprungfedern anzunehmen?
Hey, vor allem war es für mich der Reiz, also um ein Gesamtprojekt zu koordinieren und wirklich die Abläufe von A bis Z durchzumachen und einfach mal schauen, wie das funktioniert. Voll. Plus die Vernetzung mit diversen verschiedenen Leuten, also mit dir arbeite ich auch zusammen.
Genau.
Und ja, ich meine, das, ich lerne einfach mega viel durch diesen Prozess durch. So wie, ja, voll mit jungen Bands zusammen zu arbeiten, natürlich auch. Ja.
Wie ist deine Erfahrung? Wir haben jetzt die Sprungfedern doch schon ein paar Jahre, ich weiß gar nicht, da stehen zwei Jahre mindestens begleitet, mit Gang schauen und Videos gemacht. Und als Teil vom Veranstaltungsverein Lumberjack bin ich sicher schon zwei, drei Mal in der Jury gewesen, auch bei den Sprungfedern. Und habe durch das auch ein bisschen mit den Leuten geredet, die die Sprungfedern organisieren. Und habe jetzt so ein bisschen rausgehört, dass es in den letzten paar Jahren immer schwieriger geworden ist, junge Bands zu motivieren, bei den Sprungfedern mitzumachen. Ich weiß nicht, ob es weniger Bands gibt oder ob die Motivation bei den jungen Musikerinnen und Musikern nicht mehr so gross ist, bei so Wettbewerben mitzumachen. Machst du die Erfahrung auch? Du hast zwar jetzt erst gerade angefangen, aber ist das auch etwas, was dir auffällt, oder bist du dem Problem noch nicht begegnet bis jetzt?
Ich bin dem Problem wirklich noch nicht begegnet jetzt. Wir haben eigentlich die Ausschreibe, also die Anmeldephase ab dem 1. August. Ich werde es dann erfahren. Aber es ist schon auch das, was ich gehört habe und was ich selber erlebe. Also gerade auch im Tribus. Wir haben im Tribus eigentlich drei Bandräume, die Kapazität hat für sechs Bands, je zwei. Und wir haben jetzt tatsächlich Mühe gehabt, einen gesamten Raum zu belegen. Also wir haben eigentlich zwei Bands, die uns fehlen. Obwohl dass mega gute Räumlichkeiten sind, genau für Bands, für junge Bands ausgelegt. Aber ja, ich glaube, es ist einfach gerade mega der der Umwandel, wo irgendwie von dieser Bandstruktur wegkommt und viel, viel mehr zu Solo-KünstlerInnen geht. Also das Ding, Gredo, ist wirklich im Moment, hey, ja, ich kann ein bisschen mein eigenes Home-Studio und du noch ein bisschen produzieren und so. Und das ja, verdrängt einerseits auch ein bisschen die Studios, also dass man vielleicht nicht mehr so in ein Studio aufnehmen. Andererseits schafft es halt mega Platz für neue, sagen wir mal, unabhängige KünstlerInnen, die aber auch eher ein schwieriges Live-Produkt präsentieren, finde ich. Und ich weiß auch noch nicht so ganz, wie das aufgeht. Ich glaube, viele junge KünstlerInnen überlegen sich, ah, hey, weißt du, also ich kann sie einfach auf Spotify stellen und nicht das einfach streamen. Und Das ist halt, ich meine, wenn du, ja, mega böse gesagt, dann bleibt es wie wirklich nur ein Hobby, weil von Spotify kannst du nicht leben. Das ist einfach hure Scheiße, was da passiert. Aber, ja, ich meine, das ist wie so ein bisschen das, was ich jetzt gehört habe von diesen Bands. Und zum Beispiel wir im Tribus haben jetzt den Umgang, dass wir einfach den einen Raum, der jetzt eigentlich wie als Bandraum leer steht, wird jetzt ein Producer-Room bei uns, was recht geil ist. Also es wird wirklich so ein Kollektiv-Space, wo man kann gehen, einerseits üben, auflegen, aber auch selber seinen Audioschnittplatz hat. Wir haben gewisse Gear, die wir zur Verfügung stellen und wo sie wie können und auch Workshops angeboten haben und wieso kann Wissen austauscht werden, genau eigentlich auf das Bedürfnis abgeschnitten. Und dort haben wir schon wirklich auf mega, mega viele offene Ohren gestossen und wir haben jetzt ein gutes Team zusammen. Und von dem her, also das ist wie für mich so, sagen wir mal, die Schnittstelle von, ah, okay, in dem Fall ist das das, was irgendwie gerade im Moment gefragt ist. Aber hey, ich würde es dann herausfinden. Mhm.
Oh. Es ist so eine Thematik, wo ich irgendwie noch nicht so genau weiss, wenn ich was da meine Meinung genau dazu ist. Also einerseits finde ich es natürlich so oder so cool, wenn Leute und junge Leute insbesondere sich irgendwie kreativ betätigen und wenn Leute jetzt finden, ich produziere mein Zeug daheim und das ist voll mein Ding, dann bin ich sicher der Letzte, der das irgendwie doof findet. Im Gegenteil, ich finde das super. Es ist auch etwas mega cooles, wie du gesagt hast, dass man eigentlich daheim mit relativ wenig Equipment seine Musik machen und sich kreativ ausdrücken. Das ist ja sehr niederschwellig grundsätzlich. Also das finde ich einerseits mega, mega schön. Andererseits bin ich halt schon auch so in dieser Generation noch gross geworden. Es klingt immer so, als wäre ich schon 60, gell? Aber wo halt irgendwie so, ich bin auch ins Semi gegangen.
Wie alt bist du eigentlich so, Nicola?
Ich bin 35 das Jahr. Wie alt bist du eigentlich, Lina?
Ich bin 24.
Also.
Vielleicht bin ich tatsächlich eine jüngere Generation.
Ich glaube, aber das ist immer schwierig zu sagen, wo ist die Generationengrenze? Das ist noch tricky zum definieren. Aber ich war halt im Semi und schon in einer Bubble. Also eher in einer, sage ich jetzt mal, musisch-kreativen Bubble. Aber ich weiss, dort hat gefühlt irgendwie jeder Zweite hat einfach seine Band gehabt. Und auch wenn er nur 3 Akkorde auf der Gitarre hat können spielen, irgendwie ist es einfach geil gewesen. Es waren auch immer Anlässe gewesen, wenn Kollegen Konzerte gespielt haben. Wir sind auch schon irgendwie das Zweite an ein Konzert von einem Kollegen irgendwo ins Ghetto raus und wir sind die 2 einzigen Leute gewesen, die dort an diesem Konzert waren. Also sie hätten gerade so können daheim bleiben, aber irgendwie haben es alle hure geil gefunden, dass das Konzert stattfindet. Und das geht ja irgendwie durch das auch ein bisschen verloren, so dass Band kollektiv sein, miteinander live spielen, ist vielleicht wirklich weniger relevant jetzt als online Musik präsentieren.
Ja, das kann gut sein. Ja. Ich glaube auch, dass Corona das mega fest verstärkt hat. Ich meine, das ist ja wie völlig prädestiniert für das, dass du eigentlich daheim bist und noch dein Studio weiter ausbauen und vielleicht noch Kollegen einlädst und etwas zusammen produzieren. Aber ich meine, so wie du das beschreibst, von wie irgendwie zu deiner Zeit jeder eine Band hatte oder jeder Zweite, habe ich das Gefühl, hat jetzt jeder so ein bisschen seine Beats oder ihre Beats, die sie produzieren. Und ich merke das auch so bei den neuen Praktikanten, Praktikantinnen, die ich jetzt für den Technikpool im Tribus habe. Es ist wirklich so, vorher war es auch viel mehr gewesen, so, ja, ich mache auch ein bisschen Musik und irgendwie Technik interessiert mich ein bisschen mehr, so wie es eigentlich bei mir auch gewesen ist. Und jetzt aber, so eben so seit dem letzten halben Jahr, sind es eigentlich alles Leute, ja, ich habe so ein bisschen mein Homestudio. Und sie haben schon recht so Ahnung von Basic-Technik-Sachen, einfach halt auf mehr Studio-Kopfhörer, Mix und Producing und so und nicht wirklich live. Das kann ich Ihnen wie auch noch nicht bieten, gerade, weil wir mega wenig Konzerte schon angesagt haben. Aber ich meine, das ist schon mal mega eine gute Voraussetzung. Es ist aber schon ganz eine andere Bütze.
Wirkt sich das auch aus auf den Betrieb vom Treibhaus? Dass vielleicht weniger Konzerte stattfinden oder stattfinden werden, weil es auch vielleicht weniger Bands gibt, die tatsächlich live performen, hin zu, ich weiss auch nicht, zu anderen Anlässen, die ihr werdet angehen. Gibt es da irgendwie Überlegungen diesbezüglich im Treibhaus?
Es gibt Überlegungen, ja, aber dann gibt es auch noch meine Überzeugung und ich liebe einfach Live-Konzerte über alles. Es ist mein Job und ich liebe meinen Job und ich möchte, und auch wenn es in die Richtung geht, ich möchte es nicht wahrhaben, dass es so ist, weil ich möchte an Live-Konzerte gehen von Bands.
Also doch, dann sind wir ja doch ein bisschen Verbündete, weil mir geht es genau ums Gleiche.
Wieso bist du überrascht, dass wir Verbündete sind? Bist du vom Gegenteil
ja, weil du,
ausgegangen?
Nein, weil du ja völlig eine andere Generation bist als ich. Haben wir
aha,
jetzt gerade
so. Ja, okay, stimmt. Vielleicht bin ich auch altmodisch.
Ja, vielleicht.
Oder du bist jung geblieben.
Ich bin sehr jung geblieben. Ich mag mich eben noch an eine Sprungfeder-Halbfinale im Treibhaus erinnern, wo ich Jury war. Und es haben, glaube ich, 4 Bands gespielt, wenn es mir recht ist. Und 2 Bands, die haben das auch tipptopp gemacht. Eine ist eine Sängerin, also ich weiß nicht mehr genau, was es war. Auf jeden Fall sind es 2 auch recht jung, also gut, sind sowieso alle jung, aber es war ein Duo, das auf der Bühne war, wo beide ihre MacBooks vor sich hatten und vielleicht noch ein Pad und ein Mikrofon. Und halt aber kein Instrument, also kein traditionelles Instrument. Altes MacBook.
Hey, warte kurz, Unterbruch.
Sorry.
Stimme ist ein Instrument.
Ausser die Stimme, kann ich noch sagen.
Ah, verdammt. Also
du,
gut, das ist
viel zu früh.
Sorry.
Nein, natürlich, die haben hure cool gesungen. Das war mega schön gewesen, alles. Aber haben halt mehr oder weniger einfach den Play-Button gedrückt und dann ist die Sounds, die sie wahrscheinlich vorproduziert haben, was ja auch Kenntnis, was ja auch Skills voraussetzt. Aber wie gesagt, ich konnte das nicht werten. Und dann das aber gesungen haben. Aber dummweise hat es dann eben so Situationen gegeben in den Tracks, wo halt einfach nur instrumental gewesen sind. Also so Bridges oder so, wo halt nicht gesungen ist. Und das Problem, was dann entstanden ist, ist gewesen, dass sie halt auf der Bühne gestanden sind und gewartet haben, bis die Bridge durch ist, bis sie wieder haben können singen. Und die Band vorher ist irgendwie eine 8-köpfige auch junge Band gsi mit 3 Bläser, alles Live-Instrument. Und dann ist halt der Kontrast gerade dort mega ein Nachteil gsi für das junge Duo, wo halt eben nicht viel Instrument außer die Stimme auf der Bühne hatten. Und dann habe ich so gedacht, wow, ist das die Tendenz, wo es dann irgendwo durchgeht, dann bin ich auch bei dir. Also für mich ist halt das Live-Konzert, wenn die Musiker schwitzen auf der Bühne und der Vorderste in der vordersten Reihe noch die Schweißtropfen abbekommt vom Musiker und das andere würde mich jetzt eher weniger interessieren. Aber eben, ich bin vielleicht auch...
Hilfe, ist das Zukunft?
Ich weiss es eben nicht. Das wäre jetzt meine Frage gewesen, was du das Gefühl hast, wo es hingeht.
Ja, also ich meine, Nicola, dort hast du wahrscheinlich auch einfach ein kleinen unglücklichen Moment erwischt, weil es sind schon junge Bands und etwas vom Grössten, wo junge MusikerInnen müssen oder dürfen lernen, ist Bühnenpräsenz und Darstellung und ein Show, blöd gesagt. Ich mache da Anführungszeichen, weil sie ist schon, ja, ich meine, auch wenn sie nur nebendran stehen und irgendwie auf einen Drop oder auf einen Refrain warten, du kannst etwas aus dem machen. Du kannst etwas mit Licht machen, mit Video, mit dem Bühnenbild, mit deiner Performance auf der Bühne, wie du dich kleidest, wie du dich bewegst und so weiter. Es gibt so viele Arten, blöd gesagt, das Publikum zu entertainen, nicht nur durch deine Musik, weil das ist ja genau auch der Unterschied zwischen Live und Studio. Du gehst auch live also ich für den Sound, aber andere auch um die MusikerInnen auf der Bühne anzuschauen. Ja. Ich glaube, die kann man schon noch etwas rausholen, sodass das nicht einfach quasi nur eine präsentierte Show wird. Zudem kann man auch mega viel produzierte Tracks, obwohl es jetzt Samples und Sachen drin hat, trotzdem live machen, also mit
genau.
Live-Instrument. Mhm. Und ich glaube, dort hat es mega das Potenzial. Also ich habe jetzt gerade, das wäre fast noch mein zweiter Tipp gewesen, nicht nochmal ein Comic, sondern ich habe so eine YouTube-Show vom Chassol. Richtig geile Aufnahme, wo er einfach mega viele Samples als Video im Hintergrund auf einer Leinwand hat. Und er hat einfach live dazu Piano und Schlagzeug diesen Dude noch gespielt. Und es war so gut gewesen, obwohl mega viele Samples drin waren. Und die sind nicht live gespielt, sondern eigentlich als Video projiziert. Mhm. Und sie zweite sind live dazu gewesen. Und das hat mega gut funktioniert. Einfach weil es die Show war und die Musik einfach mega gut.
Mhm. Ja, also weißt du, verstehe ich nicht falsch. Mir ist auch bewusst gewesen, dass das eine junge Band ist und wahrscheinlich noch viel lernen müssen. Und hey, super, dass sie erstens überhaupt eben Musik machen und zweitens, dass sie sich überhaupt auf die Bühne trauen. Das finde ich ja, das ist alles schon alles völlig okay und hat alles seine Daseinsberechtigung. Und dass man das sehr wohl auch mit wenig Instrumente auf der Bühne cool kann machen. Ich meine, Deichkind zum Beispiel haben ja nicht ohne nichts irgendwie füllen die Stadien und die sind ja auch nur mit dem nur, ich mache auch Anführungs- und Schlusszeichen, nur mit dem Mikrofon auf der Bühne. Oder zum vielleicht etwas Lokales zu nehmen, der Markian, der ja eigentlich auch Anführungs- und Schlusszeichen nur mit seiner Stimme auf der Bühne ist und das samplet und loopt und dann daraus recht coole Sachen macht mit dem Licht zusammen. Auf jeden Fall, das ist alles hat alles seine Daseinsberechtigung und das finde ich alles cool. Ich glaube, ich persönlich spüre es einfach mehr, wenn dort 4-5 Musikerinnen mit Instrumenten in der Hand auf der Bühne stehen und halt einfach traditioneller nach Konzert ist. Aber
oh, komm jetzt, aber du hast es schon gesagt, das ist traditioneller. Aha. Auch ein bisschen konservativer. Und
vielleicht?
Ja, ich meine, unbedingt. Das sind Muster, die wir schon gesehen haben. Und ich finde, Muster sind dafür zum Aufbrechen. Okay, das klingt jetzt mega klischiert, aber also, für mich ist es wirklich so. Also, ich meine, es kommt ja mega darauf ab vom Setting. Von mir aus kann man auch mega gerne das Bühnensetting aufbrechen. Ich meine, so wie wir es können, Konzerte und Shows. Okay, eine Bühne, die muss auch erhöht sein, dass damit die Band über dem Publikum steht. Und das ist auch irgendwie etwas, was für mich zum Beispiel einerseits Hierarchien schafft. Ich meine, klar, es ist mega praktisch, weil von unten siehst du wie die gesamte Band von verschiedenen Orten, egal wie ausgebucht die Location ist. Aber trotzdem ist es ein Setting, das mega, ja, sich durchgesetzt hat, aber häufig auch einfach gleich ist. Also wieso macht man nicht neue Settings von Band ist irgendwie auf dem Balkon oben oder ist irgendwie im Keller unten oder irgendwo in einer Nische oder auf der Bar oder so. Ich finde, so Sachen dürfen unbedingt aufgebrochen werden und viel, viel mehr stattfinden. Und dann, finde ich, funktionieren eben genau solche, sagen wir mal, andere oder neuere Kunstformen oder Darbietungsformen viel mehr.
Okay. Ich finde es eigentlich mega schön, dass du mich da ein bisschen herausforderst, weil ich eigentlich überhaupt nicht will, so der altbackene, konservative Typ sein, weil das entspricht eigentlich gar nicht meinem. Ich bin wie gesagt, weißt, ich bin mega Fan von alle sollen unbedingt das machen, was sie cool finden und neue Sachen ausprobieren und Entwicklung soll unbedingt stattfinden. Nicht, dass wir uns da falsch verstehen. Vielleicht ist schlussendlich Musik auch einfach Geschmackssache. Und vielleicht finde ich das eine einfach ein bisschen schöner als das andere. Und das auf ist ja, glaube ich, dann auch die Freiheit. Und das andere, ja, ja. Übrigens, habe ich mir gerade letztens, wir haben einen Videoclip gedreht mit River Crossing im Sattel. Und sie haben dort auch einfach zu einem Song performt. Wir haben sie aber runtergenommen in den Zuschauerraum und sie dort im Kreis aufgestellt. Und ich habe dann eigentlich gedacht, geil, ich will da mal ein Konzert im Sattel spielen, im Raum innen und die Leute stehen ringsum. Und ich bin sowieso mega Fan von so Floor-Shows, wo die Bands eigentlich, wo der erste Zuschauer wirklich so weit von mir weg ist und ich ihm quasi ins Gesicht hineinschreie. Das finde ich eigentlich sowieso, will ich viel mehr machen. Also ich bin mega Fan von Sachen, von Konzepten aufbrechen und neue Sachen ausprobieren.
Okay, also ich hatte dich auch wirklich nicht angreifen,
nur ein bisschen
anstacheln.
Ist gut. Hey, ich finde das mega schön, dass du das machst. Ich finde, ich will unbedingt ein bisschen herausgefordert werden. Du hast vorher noch erzählt, dass du deinen Nachbar quasi in die Stube hinein siehst. Und wenn man jetzt auf YouTube zuschaut, dann sieht man hinter dir eine weissliche Wand und dann aber so ein Holzdili. und ein Öffeli im Hintergrund. Und mein erster Gedanke, als ich das gesehen habe, war, du hast irgendwie einen Estrich oder so eine Dachwohnung oder irgendwie so eine Galerie oder irgendetwas, wo einfach so ein bisschen unter dem Dach ist. Es hat ein bisschen diesen Flair gehabt, aber das hat völlig getoschen. Du hast mir vorher gesagt, du wohnst in einem Wagen. Erzähl doch noch dort drüber etwas, weil das finde ich etwas sehr Spannendes.
Mhm. Wo du das gerade beschrieben hast und so erklärt eigentlich, was da in meinem Hintergrund ist, bin ich gerade so, ich habe das Gefühl, mein Lachen ist wie so immer breiter geworden und ein bisschen verlegen und auch mega stolz. Es ist wie so, ja, es ist wirklich so, ja, etwas so, eine der grössten neuen Veränderungen gerade in meinem Leben. Ich bin vor 2 Monaten gut in den Wagen gezügelt. Und das steht auf dem Wagenplatz in Luzernstadt, Salzlager-Wagenplatz, also in
der Almende. Wo ist der genau? Wo in der Almende ist der genau?
Hey, der ist eigentlich beim Freigleis, wenn du rauffährst, und dort so der Rossstall. Und dann gehst du dort links rein. Also auf der rechten Seite kommt ein Eichwäldli und auf der linken Seite von der Straße ist der Wagenplatz. Und das Salzlager ist eigentlich so eine Holzscheune. Die wird aber bald mal überbaut. Es ist so ein Genossenschaftswohnprojekt, das die Stadt realisieren will. Nebenan hat es aber einen grossen Kiesplatz, einen Brachen eigentlich. Und die tun wir eigentlich zwischennutzen im Moment. Also wir haben einen Vertrag, einen Mietvertrag mit der Stadt Luzern. Und ja, voll, sind jetzt da seit knapp fünf Jahren, glaube ich. Und eigentlich müssen wir wieder weg im September. Aber ja, mal schauen, was aus dem passiert. Vielleicht können wir bleiben oder ja. Wir sind gerade noch ein bisschen am Plan schmieden, wo wir dann hinkommen. Aber ja, wir sind gut 12, 13 Wege. Jetzt werden wir dann noch ein bisschen mehr, weil das Eichwäldli wirklich eine sehr ungewisse und unschöne Zukunft hat müssen erfahren. Durch die Stadt Luzern unter anderem, wo sie eigentlich mit einer Zwangsräumung gedroht haben. Und wegen dem, also beim Eichwäldli hinten dran, beim Garten, hat es eigentlich auch noch Wege. 5 Stunden dort. Die kommen wahrscheinlich jetzt zu uns über. Oder auch nicht, auf jeden Fall einer ist schon mal übergewandert und zwar eben der vom Silvan, er wohnt auch in einem Wagen und er ist jetzt einfach direkt zu mir über und ich finde es mega schön. Also am Dienstag ist das passiert, vor ein paar Tagen und ja, voll mega gut. Es verändert sich immer und es passiert mega viel auf dem Platz, es wohnen mega viele Leute hier, teilweise das zweite, manchmal auch das dritte in einem Wagen mit Familie und es ist ein mega grosser Gemeinschaftsplatz. Und trotzdem habe ich auch meinen eigenen Wagen, was mega schön ist und man kann sich gut zurückziehen oder Projekte machen mit anderen. Es ist gerade eine sehr angenehme Mischung. Jetzt noch. Jetzt in einem Jahr wieder.
Erzähl doch noch schnell ein bisschen, was bedeutet das, in einem Wagen zu wohnen? Also was von wie viel Quadratmeter reden wir da? Was ist der Komfort? Wie sieht es aus mit einem Sprudelbad im Wagen innen und eine riesen Küche und einen zweiten Stock und ein Kellergeschoss. Also das werde ich wahrscheinlich alles nicht haben. Was, erzähl ein bisschen, dass man sich das noch ein bisschen bildlich vorstellen kann, wie das aussieht.
Also, hey Nicole, ich glaube, das ist mega Vorurteil. Also ich kann gerade mit ein paar aufräumen. Ich habe nämlich einen Keller.
Nein!
Und wir haben eine Sauna auf dem Platz und wir haben eine Küche und eine Dusche und wir haben eine Aussenküche und vis-à-vis von mir ist gerade jetzt in dem Moment, nein, vor ein paar Stunden, ein kleines Tontöpferstudio aufgebaut worden. Wir haben einen Bandwagen, also es ist eigentlich sehr geräumig und es hat eine riesige Infrastruktur. Nein, aber zuerst mal von vorne, also der Keller.
Ich wollte noch schon sagen, ich finde jetzt schon den Podcast mit dir, das stellt mich einfach als absoluten Bünzli-Typ dar. Das gefällt
nein,
mir gar nicht.
Nein, es tut mir so leid.
Gar nicht.
Nein, im Fall, ich glaube, ich darf dich nicht mehr angreifen.
Nein, alles gut. Das nein, das
und
ist
ich meine es auch wirklich nicht böse.
Es tut
gell?
Mir mega gut.
Also gut.
Das ist gut. Schiess mich nur
nein,
an, dass ich das Gefühl habe, ich bin so ein guter Sieg und jetzt merke ich da, dass ich so total rückständig bin.
Also nein, ich habe es im Fall nur dich aufzusagen, weil du so mega sarkastisch gesagt hast und hast ein Sprudelbad im Wagen. Bin ich so, hey, goddamn, hey. Aber weißt du, also, du bist herzlich eingeladen, komm ich doch einfach mal besuchen.
Sehr gern.
Kann ich dir einen Comic in die Hand drücken und wir können über die Sprungfedern reden.
Geil, mache ich.
Ja, Nein, also ich habe es hier auch mal ein bisschen umgedreht. Der Wagen ist so 2 Meter breit und meine ist etwa 5 Meter lang oder 6 Meter vielleicht. Also wären das 12 Quadratmeter, oder? Ja. Voll, also es geht wie so da über, ist eigentlich wie so ein bisschen der Balkon, das ist übrigens mein Nachbarswagen. Und da ist noch der Ofen, da ist auch noch mal Fenster und dann ist da eigentlich schon das Bett. Voll. Und ich hocke hier noch an einem Tisch zum Arbeiten. Und das ist es. Und ich habe eigentlich wie einen kleinen Ofen dahinter, für zum Heizen im Winter. Es ist mega, mega krass zu erleben, gerade im Moment noch für mich. Wann brauche ich Wärme? Wie viel Wärme brauche ich? Wann will ich heizen? Das ist gerade so ein Herausfinden und auch mega augenöffnend eigentlich, wie viel ich vorher geheizt habe, ohne dass ich es eigentlich wirklich gebraucht habe. Und auch einfach mit dem Platz umzugehen. Also ich habe auch vorher schon nicht viele Sachen gehabt. Ich habe immer in Vegas gewohnt und mega häufig gezügelt, immer so in Wohnungen, die dann bald mal renoviert oder saniert worden sind. Und darum habe ich eh nicht viele Sachen und es hat eigentlich gerade alles Platz gehabt da innen, was mega schön ist. Außer mein technisches Equipment, aber das zählt nicht, das ist Arbeit.
Das ist Arbeitsgerät, das gehört ja genau
das ist, nein, ja. Das ist
das ist auch besser für die Work-Life-Balance, wenn du nicht daheim hast, gell? Das ist
ja, voll. Ja, also ein bisschen etwas habe ich schon da, ne? Backup und einfach, ja. Ja, und nein, es hat wie dann unten dran, also das Coole am Wagen ist auch, er ist fahrbar, ich habe 4 Räder unten und man kann ihn anhängen, allerdings muss er mit einem Traktor umgezogen werden, ist schon recht schwer. Und sonst einfach zu etwa 6 Leuten, wenn sie dran stossen, kann man dann auch in Bewegung setzen. Also wenn man manchmal den Platz ein bisschen umgestalten und die Wege wieder neu anordnen, dann kann man es auch von Hand machen. Und ja, eben unten dran jetzt noch so ein bisschen Stauraum, ich habe gerade nichts. Und eigentlich mein Plan ist, mein Dach ist eher flach, es ist nur so ein bisschen abgerundet auf der Seite. Ich werde eigentlich noch so ein kleines Stegli so umbauen, dass ich nachher noch so verstufen kann hocken. Dann habe ich eigentlich einen Balkon aussicht. Ja.
Kaufst du, also hast du den gekauft oder willst du den mieten? Wie machen wir das?
Hey, eigentlich war mein Plan gewesen, im Winter, wo mich wirklich Corona und der Lockdown mir ein bisschen mein Gemüt zerfressen haben. Also ich war wirklich psychisch einfach nicht auf der Höhe gewesen, weil es einfach mega anstrengend ist, sich dieser Situation zu fügen und mega viel Ungewissheit zu haben. Und ich habe gemerkt, okay, ich brauche ein Projekt, ich brauche einen Plan, wenn ich wieder in Fahrt komme. Und dann habe ich mich dazu entschieden, einen Wagen zu bauen. Und dann wollte ich wirklich von Grund auf komplett etwas bauen. Und dann hat es sich gerade mega glücklich ergeben, dass eine Kollegin von mir, die eigentlich in diesem Wagen gewohnt hat, sie hat den auch gebaut oder ausgebaut, ist ausgezogen. Sie ist jetzt irgendwie in ein Bauernhaus gezügelt und hat gerade keine Verwendung für diesen Wagen. Und jetzt darf ich den wie hüten quasi in dieser Zeit. Also eigentlich auf unbestimmte Zeit. Aber mein Plan ist nach wie vor, einen selber zu bauen. Aber es ist gerade mega cool, halt wie zu erleben, sowieso schon mal in einem zu wohnen und zu erleben, ah, okay, irgendwie das würde ich gerne anders haben bei mir oder das brauche ich vielleicht noch, das nicht. Und es ist gerade mega gut, so rauszufinden und dass ich dann so meinen Dreamwagen zusammenbauen kann. Voll.
Wenn ich das aber richtig verstanden habe, ein WC und eine Dusche hast du nicht in deinem Wagen, das ist ein öffentlicher. Also das ist ein Gemeinschaftsdusche, Gemeinschafts-WC. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, genau. Voll.
Also habe ich nicht
Wagen
ganz...
Ist wirklich...
Ja.
Hä?
Da habe ich nicht ganz Unrecht gehabt, wenn ich dir das so unterstellt habe.
Ja, ist gut. Nicola, du hast Recht gehabt.
Yes!
voll, nein, wir haben eigentlich mit mehreren Gemeinschaftswagen. Der eine ist Küche und der eine ist wie so eine Art Stubenwagen. Also im Winter, wir sind eigentlich immer verrissen und sind mega viel verrissen auch so unter einer Überdachung. Aber im Winter ist es manchmal trotzdem noch schön, wenn man kann im warmen Essen. Darum haben wir noch so einen Stuben-Esswagen. Und dann hat es noch so einen Dusche-WC-Wagen und einen Saunawagen und einen Werkzeugwagen, Werkstattwagen. Das sind eigentlich so ein bisschen unsere gemeinschaftlichen. Voll.
Mega spannend, finde ich cool. Trifft ja auch ein bisschen den Nerv der Zeit. So Vanlife ist ja auch ein bisschen ziemlich in, oder so Tiny Houses, und das ist ja so ein bisschen etwas, das in eine ähnliche Richtung geht, so das Reduzieren auf relativ wenig Wohnraum und vielleicht auch ein Besinnen, auf was braucht man tatsächlich, auf welchen Luxus kann man verzichten, und das finde ich eigentlich etwas recht Cooles.
Ja,
könnte ich mir, glaube ich, auch noch vorstellen.
Ja, voll gut. Welcome. Vielleicht nicht jetzt, wir sind gerade mega überstellt, weil wir eben gerade noch ein paar Wege dazu nehmen, aber ja, wer weiß. Ich weiß nicht, ob es Trend ist. Ich habe das Gefühl, es hat zwar jetzt drum Luzern schon ein paar mehr Wege gegeben. Also es gibt ja eigentlich zwei offizielle Wegeplätze in Luzern, einen hier in der Stadt und einen in Ibachinde. Da gibt es aber schon ein bisschen länger als mir. Und ja, voll, also ich glaube, so Tiny House ist so mega das Trendwort, das irgendwie aufgekommen ist. Voll, aber so Van Life, das gibt es, glaube ich, schon eine Weile. Ja, hey, ich weiß es nicht. Aber ich empfehle es auch einfach Leuten nur schon für zum Ausprobieren. Ich meine, ich weiß auch nicht, wie lange ich werde in einem Wagen wohnen. Jetzt gerade gefällt es mir enorm. Aber ich finde es, ja, wie du gesagt hast, nur schon einfach für zum herausfinden, was brauche ich eigentlich, also wie viel, und auch energietechnisch, wie viel Wärme brauche ich. Was ich als mega Privileg sehe momentan, ist wirklich einfach das Verraussensein die ganze Zeit. Ich meine, wenn ich aufs WC muss, muss ich vorausgehen. Also zuerst der Verrausse und dann zum Wagen laufen. Und ja, auch sonst bin ich einfach viel mehr draussen, auch am Essen oder am Arbeiten. Und das tut einfach mega gut allgemein. Vielleicht nehme ich es einfach jetzt gerade auch so stark wahr, weil halt der Frühling auch wieder kommt, es wird ein bisschen wärmer und auch coronamässig ist ein bisschen mehr möglich, aber auch psychisch merke ich, geht es wieder so ein bisschen vorwärts. Und das ist gerade, das tut gerade mega gut.
Vorwärts ist gerade ein gutes Stichwort. Wir kommen langsam ans Ende und dort schauen wir immer vorwärts. Was bringt die näher und die weiter Zeit Zukunft bei dir?
Hey, bei mir hat es jetzt das Jahr so viel Neuerungen und Veränderungen gegeben. Ich glaube, das nächste Jahr oder die nächsten zwei Jahre werde ich mich auf das besinnen und mich vor allem mit diesen Aufgaben und Positionen noch besser zurechtzufinden. Sei das hier auf dem Platz oder im Treibhaus und bei den Sprungfedern, dort einfach Verankerung zu finden und durch die Sicherheit auch eine Veränderung reinzubringen, die es braucht. Mhm. Und das ist so ein bisschen mein Ziel. Und ganz langfristig, ich bin im Moment noch an einer Schule und bilde mich aus offiziell als Tontechnikerin. Und das ist auch so ein bisschen für mich etwas, was eigentlich in der Zukunft gerichtet ist. Also quasi die Ausbildung bildet dich zu einer Allrounder-Tontechnikerin aus eigentlich. Und damit meine ich, ich decke eigentlich momentan ein Feld ab. Das ist Live-Tontechnik und es gibt noch Broadcast oder Film, also Filmset oder Fernsehen, Radio, Studio, diverse tontechnische Felder, und ich kann mir gut vorstellen, ja, irgendwann mag ich auch nicht mehr eben Live-Mix und zu touren ist auch einfach wirklich sehr anstrengend so, und man ist viel unterwegs und trennt in dem Sinn von Leuten, die man gerne hat, wo man vielleicht das Zuhause hat. Und das kann, manchmal finde ich das sehr angenehm und manchmal ist es auch sehr ermüdend. Und einfach für zum Mal dort so ein bisschen absichern und mal ein zweites Bein zu haben, ja, dann ich mich so langsam anfreunden, mal noch in ein anderes Feld zu gehen. Aber ich sehe schon, dass es immer etwas wird mit Musik zu tun haben, mit Technik im weitesten Sinn wahrscheinlich auch. Ja, voll. So.
Wenn jetzt eine Band um ist, die noch eine Technikerin bräuchte, könnte man dich, also hast du Kapazität, könnte man dich kontaktieren? Und falls ja, wie kontaktiert man dich am besten? Oder wie findet man Infos über dich irgendwo?
Ich weiß auch nicht. Hey, im Fall, ich bekomme eigentlich immer Anfragen von irgendwelchen Leuten, die wissen, dass ich bei einer Band mische, wo die Band oder die Musiker ihn vielleicht gefragt haben, hey, ist sie cool oder würdest du sie empfehlen? Und die geben die Nummer weiter. Also ich habe weder eine Homepage noch irgendetwas, sondern ich bekomme einfach Telefon und das ist recht cool und das funktioniert gerade mega gut, dass wirklich eigentlich einfach die Nummer weitergegeben wird. Aber sonst, im Fall der Fälle, kommst du im Tribus vorbei. Dort bin ich sicher immer wieder. Oder schreibst du ein Mail an meine Tribus-Mail-Adresse. Also dort bin ich sicher ersichtlich auf der Homepage und so. Oh mein Gott, ich bin jetzt wirklich ersichtlich dort. Oh. Jetzt habe ich Kontakt angegeben. Mist. Voll. Und Kapazität, ich meine, fragst du mal und dann mal schauen. Oder sonst weiss ich sicher irgendwelche anderen Leute, die weiterhelfen können.
Jetzt hast du natürlich völlig meinen Schlusssatz versaut, weil ich eigentlich wollte sagen, und sonst gehen wir am besten einfach mal im Treibhaus vorbei und versprechen dich. Und jetzt hast du das schon gesagt, jetzt weiss ich nicht, wie ich die Folge aufhören soll.
Eigentlich hättest du jetzt nichts mehr sollen sagen, weil ja, das wäre ja dann der Schlusssatz.
Aber jetzt habe ich es ja schon gesagt. darum ist jetzt ja, mein Problem, dass ich jetzt nicht weiss, wie ich das aufhören soll. Aber danke dir sicher schon mal für deine Zeit und für das sehr angenehme und sympathische Gespräch, das wir da hatten. Und
danke,
weiterhin alles Gute. Danke. Und alle, die bis dahin zugelassen und zugeschaut haben, danke vielmals für euer Interesse. Es würde uns natürlich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei wäret. Und bis dann, habt Sorge, eine gute Zeit und tschüss zusammen.